Sehr geehrte Damen und Herren, als Generalsekretär von Justitia et Pax Österreich darf ich Sie gemeinsam mit unserem Kooperationspartner der Sozialethik auf der Theologischen Fakultät ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass so viele zu diesem Podium gekommen sind. Ein herzliches Grüß Gott auch der Dekanin, Frau Müller. Und ich werde das Wort relativ rasch. Sagen Sie ein paar Worte, oder? Wenn dem nicht so ist, darf ich das Wort ganz schnell an den Herrn Chefredakteur Dr. Paul Wuthe übergeben von der Katpress. Er wird heute dieses Podium moderieren und auch unsere Gäste vorstellen. Ein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen und ein Danke für dieses Interesse. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Ort für ein derartiges Gespräch wie den Hörsaal 47 auf der Katholisch-Theologischen Fakultät. Er ist brechend voll, sind die Kollegen schon 20 Minuten vor der Vorlesung oder vor dieser Veranstaltung gewesen, was eher untypisch für Studenten ist, aber was für Sie spricht und für den Heiligen Vater und sein Dokument. Ich beginne gleich mit der Diskussion oder mit dem Podium, indem ich dem Herrn Minister das Wort erteile. Ich bitte einfach alle in einer ersten Runde einmal eine erste Einschätzung zu diesem doch für viele lang erwarteten und auch als Meilenstein bereits bezeichneten Dokument zu geben. Herr Bischof, ich erteile das Wort an Sie. Sie sind ja nicht nur Diözesanbischof von Kärnten, sind dort auch in einer großen land- und forstwirtschaftlichen Verantwortung, sondern Sie sind in der Bischofskonferenz sowohl für das Thema Schöpfungsverantwortung wie auch für Wirtschaft verantwortlich, zuständig. Diese Enzyklika ist ja ein großes Plädoyer, die Ökonomie und die Ökologie zusammenzudenken, zusammenzuhalten. Ich bitte um Ihr Statement.
Ich grüße Sie zu diesem Abend und freue mich, dass wir heute über eine Enzyklika reden, die an uns Bischöfe nicht als Lehrschreiben geschickt wurde, ich sage das hier in einem Hörsaal, ja, sondern vor der Veröffentlichung der Enzyklika kam ein Brief, eine kleine Karte, handgeschrieben vom Papst an uns Bischöfe, wo er sagt, ich sende Ihnen den Brief Laudato Si über die Sorge für das gemeinsame Haus, verbunden mit meinem Segen, vereint im Herrn und bitte vergessen Sie nicht, für mich zu beten, Franziskus. Das hat jeder Bischof erhalten, per E-Mail ist das uns zugestellt worden. Er versteht also dieses Schreiben als einen Brief. Und was für mich wieder ganz typisch ist, für die neue Art, wie Papst Franziskus schreibt, dass er in der Ich-Form schreibt. Also diejenigen, die frühere Lehrschreiben studieren, wissen, da ist immer von wir die Rede. Wir sind der Meinung, wir haben überlegt und so. Der Papst hat auch in der Wir-Form überlegt, aber er schreibt in der Ich-Form. Ja? Er geht davon aus, dass die Menschheit, sagt er noch, die Kraft hat, die Fähigkeit hat, zusammenzuarbeiten. Und dann sagt er gleich am Anfang, ich möchte allen, die in den verschiedensten Bereichen menschlichen Handelns daran arbeiten, den Schutz des Hauses, das wir miteinander teilen, zu gewährleisten, meine Anerkennung, meine Ermutigung und meinen Dank aussprechen. Besonderen Dank verdienen die, welche mit Nachdruck darum ringen, die dramatischen Folgen der Umweltzerstörung im Leben der Ärmsten der Welt zu lösen. Also er beginnt mit einem Dank. Mit einem Dank an diejenigen, die sich einsetzen. Und in diesem Saal sind viele, die sich einsetzen, für dieses Thema Schöpfung. Und dann sagt er, ich lade dringlich zu einem neuen Dialog. Also, ich lade dringlich ein, ich danke, ich hoffe, schreibt er dann weiter, dass diese Enzyklika, die sich an der Soziallehre der Kirche anschließt, uns hilft, die Größe, die Dringlichkeit und die Schönheit der Herausforderung zu erkennen. Ich danke, ich hoffe, und dann, ich möchte, schreibt er, ich möchte den Christen einige Leitlinien ökologischer Spiritualität vorschlagen. Und daran merkt man seinen Stil, wie er das Thema, das ihm ein Herzensanliegen ist, der Menschheit nahebringen möchte. Ich möchte den Christen Leitlinien ökologischer Spiritualität vorschlagen. Er sei hier nicht vorschreiben, sondern ich möchte sie vorschlagen, und zwar Leitlinien, die aus den Überzeugungen unseres Glaubens entspringen, denn was das Evangelium uns lehrt, hat Konsequenzen für unsere Art zu denken, zu empfinden und zu leben. Was das Evangelium lehrt, hat Konsequenzen für das Denken, Empfinden und Leben. Und damit führt uns der Papst wieder hinein, man muss das auch erleben, man muss das Empfinden zulassen, man muss das spüren, was in dieser Welt sich zuträgt, wie man mit dieser Welt, unserer Schöpfung und der Natur umgehen, sagt er. Also da geht es um mehr als bloß um eine Lehre. Deshalb schreibt er dann weiter, denn es wird nicht möglich sein, sich für große Dinge zu engagieren, allein mit Lehren, ohne eine Mystik, die uns beseelt, ohne innere Beweggründe, die das persönliche und gemeinschaftliche Handeln anspornen, motivieren, ermutigen und ihm Sinn verleihen. Wir müssen zugeben, dass wir Christen den Reichtum, den Gott der Kirche geschenkt hat, nicht immer aufgenommen und weiterentwickelt haben. Also er schreibt eigentlich ganz persönlich als sein Herzensanliegen, dass wir uns bewegen lassen, uns motivieren lassen, ja, zu einer neuen ökologischen Umkehr, wie er einmal schreibt, zu einem neuen ökologischen Empfinden und zu einer großzügigen Gesinnung, sagt er, für die gerade Jugendliche heute oft in bewundernswerter Weise für den Umweltschutz kämpfen. Er träumt davon, dass es so etwas gibt wie ein ökologisches Bürgertum, und er bittet darum, dass wir eine neue ökologische Ethik entwerfen, dass wir den Sprung in Richtung auf das Mysterium vollziehen. Also er geht an das Thema heran als einen inneren Prozess, der aus der Spiritualität, aus der Mystik heraus Motivation erhält, das umzusetzen, wozu es schon viele wissenschaftliche Ergebnisse und Erkenntnisse gibt. Und er formuliert, dass Umweltschutz gleichsam zur Herzmitte der christlichen Sendung gehört. Die Berufung, Schützer des Werkes Gottes zu sein, wörtlich der Papst, praktisch umzusetzen, ist nicht etwas Fakultatives, noch ein sekundärer Aspekt der christlichen Erfahrung. Die Verantwortung für die Mitgeschöpfe und das gemeinsame Haus der Schöpfung gehört zum Kern der christlichen Sendung. Ich sage das hier in einem Saal, wo Theologinnen und Theologen ausgebildet werden. Zur christlichen Sendung, zur Herzmitte der christlichen Sendung gehört der Umweltschutz. Im Eingestehen, dass es Irrungen der Kirche in Vergangenheit und Gegenwart gegeben hat, auch in der Interpretation, wie der Herr Minister das schon angesprochen hat, von Genesis, mit dem die Erde beherrschen. Bei seiner ersten Predigt hat er schon davon gesprochen, es geht darum, dass wir uns kümmern sollen um diese Erde. Beherrschen heißt ja nicht drauftreten, sondern heißt ja alle mit allen Kräften und Fantasie, wie etwa ein Musiker, der Klavier spielt. Wenn man sagt, er beherrscht das Klavierspielen, dann beherrscht er nicht das Klavier im Sinne, dass es zusammenschlägt, sondern er holt aus den Tönen heraus, was ihm so noch an Melodien überkommen. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild, dass wir die Erde beherrschen in dem Sinn, dass wir die Kunst, ja, die Schöpfung richtig zu lesen und zu interpretieren, lernen. Und dazu hilft uns diese Enzyklika, wobei er eine andere Wahrnehmung der Natur als Schöpfung uns nahelegt. Dass wir die Natur wird gewöhnlich, schreibt er, als ein System verstanden, das man analysiert, versteht und handhabt. Doch die Schöpfung kann nur als ein Geschenk begriffen werden, das aus der offenen Hand des Vaters aller Dinge hervorgeht. Und dann bringt er natürlich sehr klar Dinge, die ihm zu Herzen gehen, die er ändern möchte, wo er uns einlädt, ihm da mitzugehen. Er träumt, und deshalb macht er den Vorschlag von einem neuen Lebensstil. Bei uns hier, auf unserem Kontinent, aber auch in den anderen Kontinenten. Wenn die Menschen selbstbezogen werden, schreibt er in Nummer 201, wenn die Menschen selbstbezogen werden und sich in ihrem eigenen Gewissen isolieren, werden sie immer unersättlicher. Während das Herz des Menschen immer leerer wird, braucht er immer nötiger Dinge, die er kaufen, besitzen und konsumieren kann. In diesem Kontext scheint es unmöglich, dass irgendjemand akzeptiert, dass die Wirklichkeit ihm Grenzen setzt. In der Moderne gab es eine große anthropozentrische Maßlosigkeit. Da spricht er an, das gilt es, dass wir uns gefallen lassen und neue Wege gehen. Umkehr heißt in der Kirche nicht zurückkehren dorthin, wo man hergekommen ist, sondern im Blick auf Zukunft andere Wege gehen. Ja? Dass wir also Umkehr verstehen, wir müssen mit Blick auf die Zukunft Neues wagen. Uns entschleunigen, wie er auch sagt, den Druck herausnehmen. Ja? Wachstum geschieht eigentlich in der Natur lautlos, unauffällig, konsequent, ja? Im Stillen. Dass wir wahrnehmen, in der lauten Welt, in der wir leben, Wachstum geschieht nur von innen heraus. Und für diesen inneren Prozess motiviert uns ja, das Schreiben, der Brief oder wie immer Sie das nennen, lesen Sie es als Einladung, dann kommen Sie leichter voran und ärgern sich nicht, wenn manches etwas schärfer formuliert wird. Es ist ein Brief an uns. Danke.
Ja, danke für diese auch sehr geistliche Tiefensicht des Dokuments und Einordnung. Das Auditorium ist so hochkarätig, dass ich Sie jetzt einladen möchte, Fragen zu stellen. Der Herr Diakon wird den Dienst des Mikrofon-Herumtragens übernehmen. Und wir sammeln gleich ein paar Fragen, ja?
Matthias Beck, Mediziner, Theologe. Ich habe eher eine Frage an die Politikerin aus dem Gott sei Dank evangelischen Bereich. Stört Sie das oder Ihre Mitstreiter, dass das vom Papst kommt? Oder sagen Sie, wenn da was Gescheites kommt, dann übernehmen wir das gerne? Diese Enzyklika ist ja, wie Sie richtig sagen, an alle Menschen gerichtet. Nicht an die Katholiken und nicht nur wie die letzten an die Menschen guten Willens, sondern auch an die Menschen vielleicht bösen Willens. Also an alle. Nehmen Sie das hin oder tiefer gefragt, Ban Ki-moon kann sprechen für die UNO, würden Sie sagen, das Papstamt in einer richtig verstandenen Weise wäre so eine ökumenische und religionsübergreifende Institution, die wirklich für alle Menschen hier neue Grundlagen schaffen kann?
Michael Kuhn.
Er hätte eine grundsätzliche Frage in der Enzyklika Einsatz, der mich wirklich ins Denken gesetzt hat, ist der folgende, dass der Papst sagt, auf der einen Seite wissen wir, dass wir eine Erde haben mit begrenzten Vorräten und Möglichkeiten und auf der anderen Seite reden wir pausenlos vom Wachstum, vom notwendigen Wachstum, auch in der Europäischen Union. Das Ziel dieser Kommission ist das Wachstum. Wie stellt sich die Politik vor, dass wir diese beiden Dinge zueinander bringen können?
Bischof Heitz, eine Frage an das gesamte Podium, an die Theologen wie auch an die Politiker. Die Frage der Wirtschaftsordnung der Tora, spielt die in gewisser Weise theologisch eine Rolle in dieser Enzyklika? Ich habe sie noch nicht gelesen. Und die Frage der angepassten Technologien für die eine Welt, also Afrika, dass wir nicht Bulldozer hinüberschicken, sondern angepasste Technologien, die ihnen helfen. Diese beiden Fragen wären vielleicht auch für die Diskussion nicht unwichtig. Und das Schuldenerlass ja in der Tora.
Ja, viele Programme dieser Welt leiden darunter, dass sie nicht einmal den Weg über die Brücke zur Realisierung überleben. Das, was heute vom Podium von sich gegeben wurde, ist eine kleine Hoffnung, dass diese Enzyklika eine Triebfeder ist, die so manches in Bewegung bringen könnte. Und mein Gedanke dreht sich jetzt um die Frage, wir leben in einer globalisierten Welt. Und da frage ich mich, welche Werkzeugkiste ist auf der internationalen Ebene, auf der globalisierten Ebene notwendig. Und ich meine, dass da ein großer Nachholbedarf ist. Und ich sage es bewusst heraus, am Beispiel der Europäischen Union, wir brauchen nicht weniger, sondern mehr qualitative Europäische Union, damit die Werkzeugkiste international und auf der globalisierten Ebene eingesetzt werden kann. Ich sage aber auch dazu, dass wir in Europa Bewegungen haben, die solchen Gedanken entgegenstehen, weil alle Nationalismen sind nicht geeignet, ein großes Ziel oder die großen Ziele in der Enzyklika tatkräftig zu pushen. Danke.
Danke. Jetzt liegt genug am Tisch. Vielleicht direkt angesprochen, Frau Klawischnik, die Rolle des Papstes, die Frage nach dem Wachstumsparadigma würde ich gerne allen stellen, weil ich denke, das ist wirklich eine Kernfrage. Die Frage vom Bischof Heitz möchte ich der Frau Professor anvertrauen mit dem biblischen Wirtschaftsmodell und natürlich die Frage, ob wir mehr Europa brauchen, dass zumindest der Herr Minister auch darauf eingeht. Bitte.
Ein Wort zur Technik. Es gibt eine Nichtneutralität der Technik, schreibt der Papst. Man muss anerkennen, dass die von der Technik erzeugten Produkte nicht neutral sind, denn sie schaffen ein Netz, das schließlich die Lebensstile konditioniert und lenken die sozialen Möglichkeiten in die Richtung der Interessen bestimmter Machtgruppen. Also Technik ist immer auch in Gefahr, von Machtgruppen ausgenutzt zu werden und so. Also zur Technik kommt einiges. Er spricht auch von der Schönheit der Technik. Er spricht auch vom Fortschritt der Technik, der zu schätzen ist. Aber er setzt auch klar die Grenzen, was die technischen Möglichkeiten betrifft, nachzulesen in der Nummer 107.
Danke. Ja, wir sind schon in der Zielgeraden. Das Podium ist zeitlich limitiert. Ich möchte zum Abschluss einfach drei ganz kurze Fragen und drei ganz kurze Antworten. Das kann wirklich ein Word-Rap sein, in umgekehrter Reihenfolge zum Beginn. Also die Frau Professor beginnt. Meine Frage lautet, was glauben Sie, was ist aus dem Ganzen, was hier am Tisch liegt, jetzt in der Enzyklika, das Dringlichste, das Wichtigste und was nehmen Sie sich vor, das in Ihrem Bereich in einem Jahr gelungen ist?
Ich glaube, wir müssen mit einem großen Tempo jetzt die Ergebnisse des Zukunftsforums der Katholischen Aktion Österreichs umsetzen. Dort sind ganz klare Forderungen drinnen zur Energiewende, zum gerecht Wirtschaften, zur zukunftsfähigen Ernährung und schließlich zur fairen Welt. Da gibt es klare Verbindlichkeiten und die Bischofskonferenz hat dazu einen Studientag geplant im Herbst und daraus werden dann Verbindlichkeiten für die Diözesen dann mit größerer, sage ich jetzt, Umsetzungssicherheit beschlossen.
Ja, vielen Dank. Wir haben das akademische Viertel heute uminterpretiert. Wir haben eine Viertelstunde früher aufhören müssen. Danke für diese Punktlandung. Ein Gedanke noch zum Abschluss. Am Ende der Enzyklika finden Sie zwei Gebete. Und beten kann jeder von uns. Und ich darf Ihnen anempfehlen, diese zwei Gebete. Eines ist so geschrieben, das kann jeder beten. Und das zweite kann jeder beten, der Christ ist. Danke.